Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Moin und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Heute mit einem Pokal-Party-Spezial. Henning Menke und dieser Tonspur. Henning, was macht das mit dir?
Wenn selbst das Marschwegstadion zum Hexenkessel wird, dann muss was Magisches passieren.
Absolut. Ihr könnt euch denken, das ist der Torjubel nach dem 3:2, 120. Minute gestern Abend im Marschwegstadion. Ekstase. Also das war wirklich mal Ekstase fürs Marschwegstadion.
Das war Ekstase. Ich habe mich auch noch nicht gesammelt seither. Gänsehaut, ja.
Ja, du hast gerade gesagt, ich muss heute ein bisschen mehr fürs Sachliche kommen, weil du bist noch zu emotional, ja?
Mich nimmt das mit. Für mich ist sowieso jedes VfB-Spiel so, als würde ich zugucken, wie meine Mutter am offenen Herzen operiert wird. Und dann war es gestern natürlich nochmal die ein oder andere Schippe drauf, ja.
Oha, dann stelle ich mir das gestern sehr heftig vor. Du bist das wandelnde VfB-Lexikon, das wissen wir, Henning. In der Liste der großen Siege, so der letzten 10, 15 Jahre, schon ziemlich weit vorne, oder?
Der emotionalen Sieg auf jeden Fall. Groß war er nur deswegen, weil es ein Derby-Sieg ist. Mit dem Einzug ins Niedersachsen-Pokal-Halbfinale ist ja noch nichts gewonnen. In diesem Halbfinale haben wir schon gefühlte Dutzende Male gestanden.
Das steht man ja auch schon mit einem Sieg.
Das ist so, es war früher ein bisschen anders und früher reichte ja auch der Einzug ins Finale, um sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Das ist nun anders, aber natürlich von der Emotionalität her, ja, ist es einer der schönsten Momente gewesen, definitiv.
Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, zumindest kam es mir so vor, bis Julian Bukayo seinen Freistoß tatsächlich wirklich ausführen konnte. Ich sehe noch den Schiedsrichter, wie er die Mappen da versucht auf der Linie zu halten. Der eine oder andere steht schon mal 1-2 Meter weiter vorne, muss wieder zurückgeordert werden. Einer stand noch am 5-Meter-Raum, versuchte sich seitlich ranzupirschen, musste auch noch mal wieder zurückgeschickt werden. Was hast du gemacht in der Wartezeit?
Ich habe gebannt auf diese Situation gestarrt, war natürlich auch wunderschön direkt vorm Gästeblock, vorm prall gefüllten Gästeblock, Flutlicht erhellt die Situation. Genau wie du es beschreibst, habe ich es auch gesehen, der Schiedsrichter wie ein Löwendompteur versucht da die aufgescheuchte Meute auf der Linie zu halten und zwei Männer stehen ganz ruhig dabei, nämlich Herr Boccaccio und Herr Taritas und schauen sich das Ganze an.
Da will ich einhaken.
Gerne.
Das fand ich wirklich auch. Die beiden standen da so, als ob sie gerade beim Kaffeeklatsch stehen. Irgendwie so.
Als ob sie wussten, was jetzt passiert.
Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie sich noch großartig absprechen müssen. Ich meine, gut, es war klar, Vecchi möchte den Ball antippen, Julian wird schießen. Aber die beiden standen da tiefenentspannt. Ich dachte, kommuniziert doch noch mal ein bisschen. Aber
ja, den Mappen, dann hat man natürlich die Aufregung angemerkt auf der Linie, logischerweise. Das kann ja gar nicht anders sein. Wobei man das auch verkennt, so ein indirekter Freistoß ist dicht am Tor. Aber ich glaube, so oft geht so ein Ball gar nicht rein. Also den musst du auch schon mal reinmachen, da die Lücke finden. Also Patrick Andersson hat das seinerzeit geschafft, 2001 im Volksparkstadion.
Herr Menke, wir sind auf einer Wellenlänge, da wollte ich auch drauf hinaus. Das ist fast die gleiche Stelle und auch fast der gleiche Weg ins Tor.
Und auch ein ähnlich dämlicher Freistoß, wie er zustande gekommen ist. Das erzählst du gleich nochmal. Nee, aber die beiden standen da wirklich siegessicher. Und dann war, glaube ich, bis auf unter der Latte noch eine andere Faser des Tores frei. Das war unten links. Und Julian Boccaccio schießt den da rein, als müsste er da hingehören, und das gäbe es gar keine Frage, dass er jetzt genau das macht.
Vielleicht war Julian tatsächlich auch so tiefenentspannt, weil er hat nach dem Spiel bei uns im Kurzinterview gesagt, ich habe gesehen, dass auf der kurzen Ecke die Lücke ist, also habe ich ihn da reingeschossen.
So einfach kann Fußball sein.
Aber ich gebe dir aber auch recht, was du am Anfang gesagt hast. Ich glaube, dass die prozentuale Wahrscheinlichkeit, so einen indirekten Freistoß reinzuschießen, nicht so sonderlich hoch ist. Man denkt das immer.
Ja, das glaube ich nämlich auch.
Ich sehe das eigentlich sehr selten.
Genau, also wirklich selten, meistens dann irgendwie unter die Latte gedroschen, aber dass das wirklich klappt, ist außergewöhnlich.
Ja, der Torjubel, muss ich sagen, danach war schon schön anzugucken. Also irgendwie liefen 40, 50 Gestalten über den Platz, wussten nicht so richtig, wohin mit ihren Gefühlen. Julian drehte erst ab in Richtung Meppenkurve, merkte dann, da kamen ihm leuchtende Raketen entgegen und ist dann lieber zurück zu den VfB-Fans gelaufen. Alle hinterher, das war schon alle von der Ersatzbank auf die andere Seite, das waren schon herrliche Bilder.
Ja, also Julian macht den rein, das ist dann, da war noch 2 Minuten Nachspielzeit danach über, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Spiel dann gewinnen, ist dann relativ hoch. Das hat man jedem Menschen in diesem Stadion angemerkt, jeder wusste eigentlich, das Spiel ist jetzt durch, die Mannschaft hat das gemerkt, sie rennen einfach neben das Tor zum Feiern. Ich glaube, er sieht gar nicht so richtig, dass da die Gästekurve ist. Dann sieht er aber die Kurve, gönnt sich auch eine kleine Geste Richtung Gästefans, kriegt dann die ersten 2 Leuchtspurmunitionen oder was war das in seine Richtung und schnell abgedreht Richtung Heimbereich. Das, ja, wir lachen jetzt. Ich finde, das gehört aber alles auch dazu. Also es ist jetzt ja niemand zu Schaden gekommen. Man darf natürlich kein Feuerwerk auf Menschen schießen, das gehört nicht dazu. Aber diese Emotionen und ein bisschen pieksen, also sonst müssen wir keine Derby spielen, wenn wir das nicht machen. Und wenn das in der 120. Minute nicht möglich ist, dann müssen wir uns einen anderen Sport suchen.
Ja, da bin ich bei dir. Ich habe natürlich, und das ist normal, auch sehr viel Kritik an diesen Leuchtraketen in den sozialen Netzwerken gelesen. Es ist schon, also erstens ist es ja nichts passiert zum Glück, und es war schon auch noch ein Stück entfernt. Also es war jetzt nicht kurz davor, dass er direkt getroffen wird. Er hat dann schon rechtzeitig umgedreht.
Genau, die lagen dann auf der Tatanbahn, die beiden Leuchtdinger. Es kam nachher auch einer auf den Platz. Und nochmal, damit wir uns nicht falsch verstehen, also auf Menschen, in Richtung Menschen zu schießen, da sind wir uns ja einig, das geht überhaupt nicht, gibt es auch gar keine Entschuldigung dafür. Aber grundsätzlich, dass ein bisschen was leuchtet und ein bisschen was raucht, das wollen wir schon sehen.
Man muss sagen, da waren beide Fanlager gestern ganz gut ausgerüstet. Es hat relativ regelmäßig in den 120 Minuten geleuchtet.
Ja, für meine Verhältnisse ein bisschen früh, weil erst war es ja noch taghell, das war eigentlich vergeudet. Also Ende 2. Halbzeit wäre schöner gewesen.
Okay, wir wollen das nicht zu sehr feiern, aber es gehört schon so ein bisschen zu so einer Derby-Stimmung dazu. Ja, bei allen den Emotionen wollen wir natürlich auch ein bisschen über den Spielverlauf sprechen, der packend war. Ich fand, es war ein sehr, sehr mitreißendes Spiel. Auch teilweise hochklassig, natürlich nicht permanent in so einem Pokalfight. Aber das konnte man sich schon sehr gut. Es ging eigentlich nicht sonderlich gut los für den VfB, denn schon vorm Spiel gab es die Nachricht, Nico May hat sich im Training verletzt. Verletzt ist das falsche Wort, angeschlagen. War er wohl im Adduktorenbereich, wenn ich, glaube ich, richtig informiert bin. Er war ja dann noch mit dem Kader und wurde in der 123. Minute sogar noch kurz eingewechselt. Aber noch ein Ausfall im Abwehrlazarett. Und da habe ich ehrlicherweise vor dem Spiel gedacht, Meppen ist formstark. Meppen ohnehin, haben wir mehrfach drüber gesprochen, starke Qualität im Kader. Jetzt auch noch den Ausfall für mich, zumindest den konstantesten in dieser Saison in der Viererkette, weil er halt auch am meisten Spiele gemacht hat. Da hatte ich schon eher so das Gefühl, also für mich ist Meppen der leichte Favorit, trotz der VfB-Serie.
Genau, das habe ich auch gedacht. Eine Woche vor dem Spiel habe ich gedacht, jetzt so zu tun, als sei Meppen der Favorit oder als sei der VfB nicht der Favorit auf Platz 1, das ist ein bisschen albern. Der VfB war schon nicht Außenseiter in dem Spiel, aber klar, wenn du auf den Kader schaust, auf die Verletztenliste und dann auch noch das, war genau mein Gedanke. Und dann kam Tag vorher auch noch so, zumindest bei mir an, so Äußerungen wie, Fossi überlegt vielleicht den Torwart zu wechseln im Pokalspiel, weil Herr Mensah so gut trainieren soll und dann soll er doch da mal spielen. Da bin ich auch ein bisschen zusammengezuckt, ehrlich gesagt, gerade in dem Spiel. Und dann kam die Geschichte mit Nico Mai auch noch dazu. Und die Hoffnung, dass Schröder und Otto schon dabei sein konnten, die war ja auch unter der Woche noch da. Die ging dann auch wieder verloren. Und da habe ich genau das Gleiche gedacht wie du. Das wird wirklich schwer werden.
Interessant, dass du das ansprichst. Da ist Dario tatsächlich, wir hören natürlich gleich auch noch die ein oder andere Stimme von ihm zum Spiel selbst. Was wir nicht hören würden, er ist auch darauf eingegangen, dass er sich sehr ausdrücklich bei Steven Mensah entschuldigen möchte. Er wird auch gerne das publiziert haben, beziehungsweise nach außen getragen haben. Er hatte tatsächlich diese Überlegung. Dann war Steven Mensah kurzzeitig ein bisschen angeschlagen im Training. Dann brach auch noch Nico Mai weg und dann hat er sich dafür entschlossen, ich möchte Johnny Peitzmeier drin haben. Grundsätzlich, sagt er, war die Idee, Versprechen weiß ich jetzt nicht, Versprechen will ich nicht sagen, aber die Idee, Steven Mensah im Pokal spielen zu lassen, okay, weil er gut trainiert, weil er einen guten Job macht und er hatte, so hat er es gesagt, natürlich irgendwo ein schlechtes Gewissen, aber er hat sich dann für die Nummer 1 entschieden.
Also spricht wieder für Dario, dass er den ganzen Kader sieht, jeden einsetzen will. Spricht, finde ich, fast noch mehr für ihn, dass er dann sich der Situation anpasst und doch Johnny spielen lässt. Also Johnny ist für mich der deutlich bessere Torwart. Und dann darf ich auch meine persönliche Meinung sagen, ich bin total dafür, Steven Mensah einzusetzen, aber dann würde ich es lieber in einem Ligaspiel gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner machen, St. Pauli 2 oder so, als im Pokal-Viertelfinale gegen den SV Meppen vor 7.000 Zuschauern.
Ja, sehe ich auch so, weil wir haben doch schon mal, also nicht wir beiden, sondern unter den Kollegen über diese Pokalregelung oder auch Champions-League-Regelung, teilweise Europa-League-Regelung, ich nenne es jetzt Regelung, weil es Trainer so machen. Also ich finde es schon riskant, in so ein K.O.-Spielen dann die Nummer 2 spielen zu lassen. Ich würde sie lieber mal in einem von 34 oder 38 Ligaspielen auflaufen lassen, weil wenn da mal ein Patzer dabei ist, den kann man über die Saison nochmal ausgleichen.
Ja, und vor allem, wenn in dem Pokalspiel dann der Patzer passiert, dann hast du ja keine Argumente. Dann hast du den Schuldigen, das ist der Trainer und dann ist es klar. Also ich finde es auch schwierig, aber es ist ja nicht so gekommen und wir haben heute einen Tag nach dem Spiel keinen Grund, uns zu beschweren.
Absolut. Der VfB hat also dementsprechend wieder mit einer Viererkette gespielt. Luis Heidinal rechts, Ermal Pepschi und Willem Hofrogge, der dann für Nico Mai nach hinten gewandert ist. In der Innenverteidigung links Nico Kniestock und auf der 6 eben Veki Taritas. Das ist schon ein Defensivverbund. Hut ab, dass die so eine Leistung auf den Platz kriegen.
Ja, ich finde, man muss das immer nochmal übersetzen. Also Heidinai ist der Ersatzspieler, Pepschi ist der Ersatzspieler und Hofrogge ist der Ersatz vom Ersatz. Ne? Also die spielen dann da. Und Vecchi, da kannst du da auch noch einen Satz zu sagen, davor gezogen als Sechser, der aber auch immer mit nach hinten gearbeitet hat, ne? Noch mehr mit nach hinten gearbeitet hat.
Ja, genau, der hatte, haben wir auch danach nochmal erfragt, schon auch die Aufgabe, und das hat man vor allen Dingen in der ersten Halbzeit deutlich gesehen, sich als Sechser immer wieder zwischen die beiden Innenverteidiger fallen zu lassen, sodass der VfB dann auch häufiger mal in einer Fünferkette stand. Das hat sich dann mit der stärkeren zweiten Halbzeit, da kommen wir ja gleich noch auf den Spielverlauf, schon nochmal wieder ein bisschen anders zugetragen, beziehungsweise es hat anders ausgesehen. Aber da muss man schon ganz klar sagen, Taritas ist ein Achter bis Zehner. Ne? Das ist schon stark dann als einziger Sechser da gegen Meppen. So eine Performance, und ich habe ihn wirklich sehr laufstark überall reinschmeißend gesehen. Er ist ja nun nicht der klassische Zweikämpfer und Mann-gegen-Mann-Typ, aber er hat schon da auch sein Herz auf den Platz gelassen.
Definitiv, da ist er, also stand er den anderen in nichts nach. Und für mich, ich hatte in der ersten Halbzeit so den Eindruck, das wäre so ein Libero wie früher, also der mal mit nach vorne geht, mal hinten vor der Abwehr, hinter der Abwehr, der überall mal ist. Vecchi der Libero, genau. War so ein bisschen wie Beckenbauer zu besten Zeiten.
Oh, ich glaube nicht ganz, du. Ja, dann fangen wir doch mal von vorne an. Also das Spiel ging, finde ich, vernünftig los. Man konnte beiden Mannschaften ansehen, dass da natürlich jede Menge Selbstvertrauen da ist. VfB 9 Siege in Folge in der Liga, Meppen 4 Siege in der Liga plus 6 Spiele ungeschlagen. Beide Mannschaften super drauf.
Und Tore ohne Ende. Auch Meppen hat ja, glaube ich, jedes der letzten Spiele 6 oder 4-0 gewonnen.
Und ich finde, das sah man auch. Also jetzt mal auf Meppen bezogen. Ja. Man sieht da einfach die Qualität in den Angriffen. Da ist schon Hand und Fuß dabei, wenn der Ball von links auf rechts diagonal gespielt wird, wie beim 1-0. Da kommen wir jetzt drauf zu sprechen. Der dann zwar zu kurz abgewehrt wird, aber dann Torben Detas aus dem Rückraum. Satter Schuss aus 17, 18 Metern. Unhaltbar für Johnny Peitzmeier.
Ja, du sprichst zwei Sachen an, die mir wichtig sind. Also ich finde, in der ersten Halbzeit hat man gesehen, dass der SV Meppen der mit Abstand stärkste Gegner in dieser Liga ist. Ja. Die haben wirklich eine gute Halbzeit gespielt. Ich fand sie nicht bedeutend besser als den VfB. Das habe ich vielfach jetzt gehört und gelesen, dass Meppen so sehr in der ersten Halbzeit besser gewesen sei. Das habe ich nicht so empfunden. Die waren meinetwegen einen Tick besser und sie machen halt die beiden Tore aus den beiden großen Chancen, die sie hatten. Sie hatten auch noch zwei nette Schüsse, aber das waren die beiden großen Chancen. Dann machen sie die beiden Tore. Deswegen führen sie natürlich verdient.
Also ich hätte den 1-0 auch für gerechter gehalten zur Halbzeit, sagen wir es mal so.
So, genau. Und ich finde, wenn das mit 0-0 in eine Pause geht, ist auch in Ordnung. Aber in Ordnung. Sie sind meinetwegen einen Tick besser und führen dann. Aber das andere, was du sagst, fand ich ganz entscheidend. Die langen Bälle diagonal auf links.
Ja.
Da waren wir eigentlich immer blank. Die Meppen haben über außen brutal gut gespielt in der ersten Halbzeit.
Und Schmidt, absoluter Antreiber da über die Seite.
Das ist so. Und hinten rechts bei uns hat Heidinei doch, glaube ich, auch gemerkt in der Halbzeit, das ist nochmal ein anderer Gegner als die letzten Spiele. Und da hat er Probleme gehabt. Das ist ja auch nicht schlimm, aber da war er ein bisschen überfordert.
Genau, absolut konstant mit guten Leistungen eingesprungen die letzten Wochen und gestern so ein bisschen an seine Grenzen gekommen. Auch da wieder, weil du gerade gesagt hast, dass Dario immer gut reagiert. Er hat dann direkt in der Halbzeit reagiert. Hat einen Goofy Anubodem auf die rechte Viererkette gebracht und damit hat sich das Spiel dann deutlich verändert.
Und ja, was sagt der Analyst im Jahr 2025 zu diesem Wechsel? Das war der Gamechanger.
Oh, das war der Gamechanger, Henning. Ja. Lass uns noch kurz auf 2-0 eingehen. Da verliert in dem Fall tatsächlich Jürgen Boccaccio vorher den Ball. Meppen kommt auch wieder über die linke Seite. Dann ist es, glaube ich, ein Torschuss, der so ein bisschen abgefälscht wird und der Ball geht halt genau in den Lauf von Jonathan Wensing, 45+1, eigentlich zu einem Horrorzeitpunkt aus Sicht des VfB.
Ja, fürchterlich, schlimmer geht's nicht. Ja. Aber auch da, ja, aber, ja, sag du.
Also schlimmer geht's nicht, 0-2 ist ein Rückstand, den kann man schon noch aufholen, aber das tut natürlich weh dann am Ende einer ersten Halbzeit, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass der Gegner eben so eine Qualität hat, die er gezeigt hat in der ersten Halbzeit. Aber dann Hut ab, wie die Mannschaft aus der Kabine kam.
Genau, schlimmer geht's nicht, meinte ich zum Zeitpunkt jetzt, ne? Also kurz vor der Pause noch das zweite zu kriegen. Ich habe in der Halbzeit gesagt, will ich mich nicht schon wieder selber loben, ne? Aber ich habe erzählt einfach, wie es war. Ich hatte um mich viele Leute, die nicht unzufrieden mit dem Spiel waren, aber die gesagt haben, okay, jetzt spielst du hier gegen wirklich den stärksten Gegner offenkundig, liegst zurück, kriegst dann quasi mit dem Pausenverlauf auch noch das zweite, spielst mit dieser Rumpfabwehr. Ah, heute wird es schwer, da noch zurückzukommen. Da haben viele nicht dran geglaubt, die in meinem Umfeld so waren. Und ich habe gesagt, Leute, das Spiel ist noch nicht vorbei. Also wenn man nach den letzten Spielen, 96-2 und so weiter, jetzt nicht dran glaubt, dass diese Mannschaft was drehen kann, dann werden wir nicht mehr in eine Situation kommen, in der wir das glauben können. Und ich war mir relativ sicher, nicht, dass das klappt, aber dass noch was möglich ist.
Das ist tatsächlich, glaube ich, und das unterschätzt man manchmal, ein absoluter Faktor gewesen, dass das letzte Heimspiel gegen Hannover 96-2 eben ähnlich nicht, aber stand 1-2 zur Halbzeit, schon vom Spielverlauf vergleichbar war und dass der VfB da eben dann in der zweiten Halbzeit aus diesem 1-2 und 4-2 gemacht haben. Fast jeder Spieler hat nach dem Spiel in unseren kurzen Interviews gesagt, ja, wir sind in der Pause ruhig geblieben, wir haben gesagt, wir haben es gegen Hannover geschafft, wir wissen, was wir können. Das Zitat ist, glaube ich, von 3 Spielern allein gefallen.
Ja.
Ich denke mal, so, wir wissen, was wir können, wird Dario auch ein wenig angesprochen haben in der Halbzeit. Soll also weder besonders emotional noch laut geworden sein, sondern sehr sachlich. Wir müssen anders spielen, wir müssen intensiver werden. Das hat Dario später auch gesagt, das werden wir gleich noch hören, glaube ich. Und ja, wie die Mannschaft das dann umgesetzt hat, habe ich gerade schon gesagt, war schon beeindruckend. Ging direkt los mit dem 1-2, 47. Minute. Mats Facklam, wer sonst?
Wer sonst? Viele haben noch gar nicht wieder auf ihrem Platz gesessen oder gestanden, waren noch beim Cola holen. Knallt den Ball rein und auf einmal ist die Bude angezündet, ne? Ein paar Sekunden nach Wiederanpfiff. Also so wie du das dir wünschst, und dann gehen die Dinge ihren Lauf.
Kurze Werbepause.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit. Genau, Abstauber aus kurzer Distanz in die kurze Ecke, da wo ein Mittelstürmer halt sein muss. Und du schielst aufs Phrasenschwein. Du hast ja recht. Ich habe hier noch nichts liegen, Henning.
Soll ich dir was leihen?
Ja, schmeiß mal was rein, komm. Ich gebe dir gleich was wieder.
Für dich.
Weil du hast ja recht. Und dann ging es natürlich wirklich Schlag auf Schlag. Das war die 47. Minute und dann in der 53. Minute das 2:2, Moses Utuali, einer von zwei Stürmern, Doppelspitze gestern nach seinem starken Auftritt gegen Hannover, belohnt worden mit einem Startelfplatz, geht über die rechte Seite, braucht eigentlich ein bisschen lange, sag ich mal, macht so diesen Haken, den ich gestern 3-4 Mal gesehen habe, wo der nicht zum Erfolg führte, hat dann aber die richtige Idee zu sagen, okay, ich habe jetzt den Haken gemacht, das eigentliche Tempo von der rechten Seite ist gerade raus und ich lege den Ball genau in den Lauf des heransprintenden Drilon Demoy, der, ja, so aus 18, 19 Metern würde ich jetzt tippen,
ja, mindestens,
den Ball aus vollem Lauf mit rechts nimmt. Nicht völlig unhaltbar, war mein Eindruck. Ich glaube, schwere Sicht für Torwart Julius Pint, weiß ich nicht genau.
Ich glaube, dass ein Regionalliga Torwart den halten muss. Das ist aber auch nicht...
Spricht der Torwart des Boss SV.
Ja, das ist aber auch nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass Moses Utuali wieder ein sehr engagiertes Spiel macht mit den, genau wie du richtig sagst, mit den hier und da Haken zu viel und auch mal öfter mal eine falsche Entscheidung in einer guten Situation, aber kein Vergleich mehr zu der Anfangssaison. Und das hat er sich in dem Hannover-Spiel geholt. Da war er in der zweiten Halbzeit wirklich der Mann, der das Spiel da rumgerissen hat. Und Dario hat endlich auf zwei Spitzen umgestellt, was ich ja seit 10 Jahren mir wünsche, dass Fußball wieder so ist mit zwei Stürmern. Das ist das eine. Und er erkennt dann die Situation, dass er da nicht mehr weiterkommt. Gegen zwei Gegenspieler, glaube ich, tritt auf den Ball, spielt ihn zurück. Und das andere ist, dass auch Demay, so wie die Mannschaft, in einer mentalen Verfassung ist, den von da einfach draufzuschießen. Also ich glaube nicht, dass viele Leute den da direkt draufgeschossen hätten.
Ich glaube auch nicht, dass er den letzte Saison aus vollem Lauf so draufgeschossen hätte.
Und vor allem wäre er nicht Richtung Tor gegangen. Und jetzt geht er rein und dem Torwart rutscht der Ball da so ein bisschen durch. Das ist jetzt auch kein Torwartfehler des Jahrhunderts, aber den
man
Ball
kann ihn halten,
darf man halten.
An einem guten Tag wird er ihn halten.
Ja.
Wichtig auch, so kleiner Faktor, aber ich finde das wichtig auch, dass Moses den Ball gut getimed zurückgespielt hat. Also er hat ihn nicht so zurückgespielt, dass man als Spieler, der herankommt, ihn nur annehmen kann, sondern er hat ihn schon so in einem Tempo zurückgespielt, dass man das Drilon quasi die Wahl hatte, nehme ich ihn jetzt nochmal mit oder gehe ich direkt drauf?
Ja, definitiv.
So, und innerhalb von 6 Minuten VfB zurück im Spiel. Und dann auch wirklich, bissig in den Zweikämpfen, aggressiv in den Duellen, viele einzelne Duelle gewonnen, absolutes Übergewicht gehabt in der zweiten Halbzeit.
Die ganz klar bessere Mannschaft, also wirklich, die Halbzeit habe ich als Feuerwerk empfunden. Am Ende ist, glaube ich, der SV Meppen sehr dankbar, sich irgendwie in die Verlängerung zu retten. Also das Spiel hätte auch nach 90 Minuten locker 4:2 für den VfB stehen können. Das war wirklich
gefühlt 15 Ecken?
Ja, genau. Wobei oftmals, das war aber noch in der ersten Halbzeit mit dieser komischen, ich denke, Variante, auf den kurzen Pfosten zu spielen, was, glaube ich, 5-mal nicht geklappt hat.
Ja, grundsätzlich haben alle Ecken ehrlicherweise nicht geklappt.
Genau, in der zweiten Halbzeit.
Aber es war trotzdem, um beim Feuerwerk zu bleiben, ein Eckenfeuerwerk.
Das stimmt, sehr gut. In der zweiten Halbzeit haben sie es anders versucht, mit den Ecken hat auch nicht geklappt, genau. Aber es zeigt ja die Überlegenheit. Also der VfB, also ich bin ja nicht, werde nicht müde, das zu sagen. Das waren die beiden besten Mannschaften der Liga, offenkundig, die gegeneinander gespielt haben. Und in der zweiten Halbzeit hat der VfB Meppen also wirklich gezeigt, wo es lang geht. Und das ist ein Riesenkompliment für die Mannschaft und das hätte man nach 90 Minuten schon klar machen können. Moses trifft nochmal die Latte, glaube ich, und noch die ein oder andere wirklich dicke Chance.
Auch gut geschossen, also war kein einfacher Schuss, den er da mit links aus vollem Lauf
auch unter Druck
loslässt
mit Gegenspieler.
Ich glaube, es war so Oberkante Latte Richtung Lattenkreuz, so da irgendwo hat er die Latte touchiert.
Genau. Auf der anderen Seite, VfB klar die bessere Mannschaft, aber Meppen auch immer mal wieder mit Gelegenheit nach. Mich hat gewundert, dass Meppen es geschafft hat, dass es solche Situationen gab mit 4-4 hinten. Also dass der VfB es nicht geschafft hat, hinten in Überzahl zu sein oftmals.
Ich fand, der VfB stand sehr offensiv tatsächlich.
Total.
Gerade dann auch bei diesen eigenen Ecken.
Ja, genau. Und ich habe eine Lücke zwischen Viererkette und Mittelfeld oft gesehen, wenn Meppen im Angriff war. Das haben wir manchmal gut verteidigt mit irgendeinem Hechtsprung von Nico Kniestock.
Ja, davon habe ich auch 4-5 gesehen gestern. Ja.
Ja, das wollen wir auch sehen. Das ist ja Schönste an diesem Spiel.
Hat auch seinen 10-Applaus jedes Mal bekommen.
Definitiv. Das zündet das Stadion an. Nee, aber damit wollte ich nur sagen, der VfB war klar überlegen, mehr Chancen, bessere Chancen, besser gespielt. Aber es ist nicht so, dass Meppen dann in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr da gewesen wäre. Ne?
Nein, es war ja jetzt auch kein Chancenfeuerwerk, um schon wieder in dem Bild zu bleiben für den VfB, fand ich jetzt nicht. Aber eine ganz klare Überlegenheit und mich hat wirklich die Intensität in der zweiten Halbzeit beeindruckt, weil es war wirklich so, ja, ich guck schon wieder das Phrasenschwein an, aber meiner Meinung nach hat der VfB in der zweiten Halbzeit Meppen einer starken Qualitativ, wo man wirklich einfach den Schneid abgekauft.
Ja, also soll ich den Euro jetzt reinschmeißen für dich?
Wir
machen hier eine Strichliste.
Nein, also für mich war es ein Schneidabkaufen. Die haben plötzlich jeden Zweikampf gewonnen, der Ball war schneller wieder weg und es ging wieder in die andere Richtung.
Ich hätte es gar nicht schöner sagen können. Schneidabkaufen. Wenn du mir gleich noch erzählst, was der Schneid ist, dann ist alles gut. Aber nein, lass es so stehen. Aber du hast genau recht. Und darum geht es ja auch. Das war ja auch beim Spiel gegen 96-2, wo du gegen eine wirklich starke Mannschaft spielst, verdient zurückliegst. Und dann in der zweiten Halbzeit auf irgendwo, also ich weiß ja nicht, was Dario den Jungs da auch in der Halbzeit in Kaffee mischt, aber irgendeinen Zaubertrank würde er ja haben.
Ja, auf jeden Fall sind die Jungs fit, muss man mal ganz kurz festhalten. Also die, die spielen, gehen da richtig 120 Minuten Tempo. Ich habe auch, glaube ich, bis auf Mats Facklam, der in der 106, also in der, zur Halbzeit der Verlängerung ausgewechselt wurde, der einmal so sich gedehnt hat, die Wade. Ich glaube, da war langsam dann der Akku leer. Niemanden gesehen, der das nicht mehr mitgehen konnte.
Also die Mettner sind früher müde geworden im Spiel, das muss man sagen.
Ja, wobei, jetzt den kleinen Haken, so die letzten 5-6 Minuten der Verlängerung, da hatte ich das Gefühl, oh, jetzt taumelt der VfB nochmal, bevor dann der Freistoß kam. Da waren noch so 2-3 mehr von diesen Aktionen, wo Meppen sich wirklich mal festgesetzt hat, rund um den 16er, auch alles keine Riesenchancen, ja. Ohnehin nicht Riesenchancen, aber ja, wo man so gedacht hat, oh, jetzt, wenn er den dahin spielt, jetzt kommt der zum Abschluss, aber immer noch ein Bein dazwischen oder eben diese Grätsche. Also,
ja, also ja. Ich finde schon, was man sagen muss, also wie gesagt, die erste Halbzeit der regulären Zeit, meinetwegen Meppen Tick besser, okay, aber zwei solide Mannschaften. Zweite Halbzeit der VfB ganz klar besser und in der Verlängerung war es dann wieder ausgeglichen. Und die Verlängerung beginnt ja auch mit einer Riesenchance für Meppen von Engelmann, den er, glaube ich, in früheren Jahren auch reingemacht hätte.
Ja.
Also dann kann's
starke natürlich Fußabwehr, auch, Johnny Peitzmeier.
Genau, dann kann es natürlich auch anders laufen. Der kommt da sehr, sehr frei, direkt zum Beginn der Verlängerung, glaube ich, zum Schuss.
Ja, ich glaube 93. hatte ich auch geschrieben, ja.
Genau, irgendwie so. Also klar, das sind die kleinen Situationen im Spiel, wo es in jede Richtung gehen kann. Aber selbst da hätte ich dem VfB zugetraut, nochmal zurückzukommen.
Ja, also ich fand es auch wirklich bis zu 115. ausgeglichen. Dann hatte ich wirklich so 3, 4, 5 Minuten das Gefühl, oh, jetzt müssen sie aufpassen. Aber dann kam die Szene, über die, glaube ich, sehr viele danach gesprochen haben, nicht nur wegen des Tores, sondern überhaupt, was denn da jetzt eigentlich passiert?
Also
was hast du gedacht auf der Tribüne?
Also ich hab auf den Schiedsrichter geachtet und habe gesehen, dass er was Komisches gezeigt hat. Deswegen bin ich auch sofort aufgesprungen, weil ich gesehen habe, da ist was und das ist was Gutes für uns. Aber ich habe natürlich überhaupt nicht gesehen, was da passiert ist. Und ich glaube, die Leute um mich herum haben das gar nicht wahrgenommen. Und dann sprach sich das so langsam rum, dass wir jetzt offenkundig irgendwie einen Freistoß kriegen. Aber es war natürlich von uns aus überhaupt gar nicht zu sehen, was da passiert ist.
Ja, so war es bei uns tatsächlich im Umfeld Pressetribüne auch. Also man merkte sehr schnell, oh, jetzt wird was gepfiffen. Weil ja auch schnell, glaube ich, dann ja die VfBer, die vorne im Strafraum standen, gezeigt haben, hier kommt wieder ran, wir haben den Ball. Ja, wir haben natürlich nachgefragt nach Schlusspfiff, jetzt kommt Regelkunde. Also es war so, dass Julius Pünd, Meppens Torwart, den Ball mit den Händen zum Abstoß bereitgelegt hat und damit hat er ihn quasi freigegeben zum Ausführen des Abstoßes, den es in dieser Situation für Meppen gab. Und Jonas Fedel, Kapitän von Meppen, ist hingegangen und hat den Ball einmal angestupst. Ich habe ehrlicherweise auch nicht gesehen, wie weit. Und dann war man sich wohl irgendwie nicht einig, wie wir jetzt weiterspielen aus Meppener Sicht. Und Jonas Fedel hat den Ball halt das zweite Mal gespielt mit dem Fuß. Und in dem Moment ist es eine regelwidrige Doppelberührung in direkter Freistoß.
Also und wenn das die Regel ist und ein junger und unerfahrener Schiedsrichter direkt vor dem ausverkauften Gästeblock steht und in der 120. Minute dann wirklich doch so drauf ist, das zu pfeifen, da muss man auch einen Hut ziehen und sagen, da hat er die Regel gesehen und hat die Regel angewandt und da muss man auch nicht rumheulen, dass er es gemacht hat.
Ja, absolut konsequent tatsächlich. Ich habe heute Morgen noch ein bisschen dran gedacht, es gab mal diesen Fall vor einem Jahr in der Champions League, dass ich meine, es war der Arsenal-Torwart beim Auswärtsspiel gegen Bayern München, den Ball zweimal in die Hand genommen hat. Und der Schiedsrichter hat es damals nicht gepfiffen und hat zu Thomas Tuchel seinerzeit noch VfB, ja, ihr merkt, wir sind noch im Tunnel. Seinerzeit noch Bayern-Trainer, also muss schon länger als ein Jahr her gewesen sein, zu Thomas Tuchel gesagt, it's a kid's mistake. Ein Kinderfehler. Und deswegen hat er es nicht gepfiffen.
Vielleicht junger Familienvater, so wie wir auch.
Schön, dass der Schiedsrichter gestern nicht gesagt hat, das ist ein Kinderfehler, sowas pfeife ich nicht, aus Oldenburger Sicht.
Guter Mann.
Ja, ich glaube, das 3-2 haben wir hinlänglich besprochen und beschrieben. Es war wirklich ein grandioser Moment und wir wollen mal hören, was der Trainer denn grundsätzlich zum Spiel gesagt hat.
Ja, deshalb ist es ja noch umso mehr. Also wenn du so zurückkommst, dann musst du, egal was, musst du deiner Mannschaft das anerkennen und sagen, dass es wirklich Hochachtung ist. Das ist schwierig, weil ich möchte die Mannschaft, die jetzt spielt, wenn man das immer zu sehr beleuchtet, dann ist es so auch blöd für die, die gerade spielen. Faktisch ist es ja, wir haben wirklich tolle Spieler gerade nicht dabei. Und wir spielen mit einem Achter, der eigentlich Achter ist, jetzt Sechser spielt, die jetzt auf einmal IV spielt, mit Ermal, der wenige Spiele gemacht hat. Aber trotzdem ist es so, ich will die Namen nicht oft erwähnen, weil das ist deren Spiele unfair. Aber trotzdem fehlen uns die Spieler. Und dann mit so einer Viererkette, wir haben erste Halbzeit, war es jetzt kein Grottenspiel, aber wir haben ein bisschen gebraucht und haben zwei Fehler gemacht. Und im Endeffekt hat Meppen zwei Chancen in der ersten Halbzeit, macht zwei Tore. Aber die Art und Weise, was für eine Energie wir auf dem Platz lassen, wie wir gespielt haben, zweite Halbzeit geht ja zu 100% an uns. Das Ding musst du viel früher schon nach Hause bringen, kommst in die Verlängerung und es ist noch mehr Hochachtung, weil wir müssen wir das Spiel ja auch schon entscheiden. Und ich bin auch froh, dass wir es nicht per Elfmeterschießen, sondern so gewinnen, nicht weil wir kein Elfmeterschießen spielen wollen, sondern weil wir es über 90 Minuten und 120 Minuten total verdient haben.
Ja, erstmal habt ihr gehört, es gab gestern im Pokal keine offizielle Pressekonferenz, sondern wir stehen da irgendwo im Innenraum des Marschwegstadions, ist es noch ein bisschen lauter. Ja, man hört bei Dario, dass ich vorher die Frage gestellt habe, wie sehr dieser Sieg noch mehr wert ist durch die Ausfälle halt. Das ist ja seine erste halbe, dreiviertel Minute, sag ich mal, seine Statements. Finde ich schon auch gut, dass er sagt, wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, wer alles fehlt, aber da sind halt Jungs auf dem Platz, die bringen Woche für Woche die Leistung, um die Leute zu schlagen, ne?
Da spricht der Sozialarbeiter, ne? Das ist so. Ja. Ja, er hat auch völlig
recht. Aber es ist eine Stärke.
Total, total. Das ist so. Er hat auch da wirklich mit der Einschätzung komplett recht. Und vor allem merkt man ihm ja auch die Begeisterung selber an. Das ist oft in den Pressekonferenzen so, dass er spricht die negativen Dinge an. Aber man hört ihm in seiner Stimme an, wenn er auch wirklich von der Gesamtleistung begeistert ist. Und dann spricht er auch mal über eine Verlängerung und sagt, da hätten wir es ja auch eigentlich machen müssen, wo wir uns gerade einig waren, okay, Verlängerung war eher ausgeglichen. Aber es ist ja schön, ihm zuzuhören und auch seine Freude mitzuerleben.
Absolut. Ich habe ihn dann auch nochmal auf die Stimmung angesprochen, denn ja, wir alle wissen, die kann auch mal schnell versanden im Marschwegstadion. Auch selbst wenn 2000, 3000 Leute da sind und der Wind schlecht steht, kommt nicht so viel an auf dem Platz. Gestern, du hast es eingangs gesagt, ähnelte es wirklich einem Hexenkessel. Selten so eine lautstarke Stimmung gehört. Wir hören mal, was Dario zu den Fans gesagt hat.
Schon toll. Es ist auf dem Dienstagabend, fast 7000 Zuschauer, ist toll. Ich wünsche mir das irgendwie gefühlt jedes Wochenende, weil wir die Macht haben. Also Macht hört sich blöd an, aber ich finde, Oldenburg hat schon die Macht, 5.000, 6.000 Zuschauer im Schnitt zu haben. Wir sind jetzt nicht arrogant. Wir hatten vor meiner Zeit, waren die 800 bis 1.000, jetzt haben wir 3.500. Das ist super, da sind wir auch alle glücklich. Aber ich glaube, wir haben als Stadt, als Verein, haben wir die Macht, hier so Zuschauer zu haben. Und man hat auch gesehen, dass sie uns gebraucht haben, glaube ich, mit der zweiten Halbzeit, aber wie sie uns dann gepusht haben, das war eine Einheit, die Fans und wir, und das war schon toll.
Da freut sich doch das Oldenburger Herz, oder?
Wir haben die Macht, Zitat Dario Fossi. Ich sehe Spruchbänder, T-Shirts, ich höre auch irgendwie Star Wars Musik im Hintergrund und Lichtschwerter.
Sorry, die habe ich nicht vorbereitet für den Hintergrund.
Schön.
Ja, nein, das ist, glaube ich, genau das angesprochen, was du gerade gesagt hast. Man merkt ihm schon die Emotionalität noch an und
Gott sei Dank.
Die Euphorie. Es ist ja auch erst wenige Minuten nach Abpfiff gewesen. Aber ich meine, jetzt inhaltlich spricht er ja was an, was sich, glaube ich, jeder Oldenburger wünscht, der zumindest hingeht. Grundsätzlich geht immer noch ein bisschen mehr, ne? Aber auch da macht er den Schlenker und sagt, die Entwicklung ist ja gut. Die Entwicklung der Zuschauerzahlen ist deutlich besser.
Ja, er hat ja auch vor einem Jahr mal den Fehler, nenne ich es mal, gemacht, ein bisschen zu meckern, dass wenig Leute da sind. Das hat man eben, glaube ich, ein bisschen krumm genommen. Das fand ich auch.
Ah, wann war das denn noch? Das weiß ich auch noch, ja.
Ja, da war er noch gar nicht so lange wieder da. Das fand ich auch inhaltlich irgendwie nicht, einfach nicht richtig. Denn es kommen im Vergleich zum VfB Oldenburg sonst ja unglaublich viele Zuschauer, so viel wie noch nie. Wenn wir uns jetzt mit Meppen vergleichen, die 6 Jahre lang dritte Liga gespielt haben, dann ist das natürlich was anderes. Den Vergleich kann man nicht gewinnen. Aber ansonsten ist es beim VfB Oldenburg, was den Zuschauerzuspruch anbelangt, so gut wie noch niemals in der Geschichte im Amateurfußball beim VfB. Deswegen gibt es da gar nichts zu meckern.
Herding, es war ein kunterbunter Abend. Was steht, ist jetzt der Halbfinaleinzug. Mit dabei sind noch Drittligist TSV Havelse, der SSV Jeddelo, der ja überraschend einen ähnlichen Abend erlebt hatte gegen den VfL Osnabrück, mit Elfmeterschießen gewonnen. Und die SV Drochtersen-Assel, ausgelost, habe ich heute Morgen nachgeguckt, wird Anfang Oktober. Nicht genau terminiert, aber ausgelost wird Anfang Oktober, ist also nicht mehr so weit hin, aber gespielt wird planmäßig erst an Ostern. Man kann sich also ein bisschen vorbereiten aufs Halbfinale.
So ist es, ne?
Seit 2011 kein DFB-Pokal mehr in Oldenburg.
Ja, und davor war das letzte Mal auch 1996. Nee, 1997, Entschuldigung. 2-4 gegen die Stuttgarter Kickers zu Hause. Ja, ja, genau. Markus Beierle für die Stuttgarter Kickers erfolgreich.
Da ist es wieder, das Lexikon.
Genau. Du willst mich jetzt nach meinem Lieblingsgegner fragen, meinst
genau
du?
Genau das. Hast du einen Favoriten?
Also, ich hoffe, dass es nicht Rochtersen wird. Das scheint mir so irgendwie am unbequemsten zu sein. Mhm. Jedlo würde ich mir gerne fürs Finale aufheben.
Und Henning, aber der VfB hat nicht die allerbesten Erfahrungen mit Jedlo gemacht.
Ja, aber ich bin ja mittlerweile so weit, dass ich die Feste feiere, wie sie fallen. Und deswegen freue ich mich jetzt auf den DFB-Pokal. Und ich glaube, Havelse als Drittligisten großen Namen, als ein objektiv betrachtet, aber gar nicht so großen Namen und eine Mannschaft, die wirklich jede Woche ums Überleben kämpft und alles andere als selbstbewusst ist, das wird wahrscheinlich im April nicht anders sein, dann quasi als Außenseiter in so ein Spiel zu gehen, obwohl du gar nicht groß der Außenseiter bist. Ich denke so ein bisschen an erste Runde DFB-Pokal dieses Jahr, Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen. Da haben sogar die Buchmacher gesagt, Bielefeld ist der Favorit. Und so ähnlich könnte ich mir...
Und sie haben recht gehabt.
Und sie haben recht, ja, das lassen wir hier an dieser Stelle. Und so ähnlich könnte ich mir die Situation dann beim VfB gegen Havelse auch vorstellen. Deswegen würde ich doch Havelse nehmen.
Ja, ich glaube, was wir nach gestern Abend sagen können... Das ist auch so die klassische Ansage. Schön wäre ein Heimspiel, ne? Nochmal so einen schönen Abend.
Genau. Wird natürlich dann im April mit Flutlicht schwierig, aber schönes Spiel kriegen wir auf jeden Fall zustande.
Boah, komm Henning, paar dunkle Wolken im April.
Bin ich dabei.
Abschließend, wir müssen natürlich bei aller Euphorie einmal nach vorne blicken. Samstag Phoenix Lübeck. Nach so einem Kick. Das ist natürlich eine Herkulesaufgabe.
Ja. Und wir haben ja letzte Woche diese vier Spiele, die jetzt anstehen, angesprochen. Mit diesen vier sehr, sehr schweren Gegnern, wo wir beide gesagt haben, es wäre wirklich fantastisch, wenn die alle vier gewonnen würden. Jetzt sind zwei schon mal gewonnen worden. Jetzt kommt Phoenix Lübeck, der nächste Kracher. Die Mannschaft wird körperlich langsam wirklich auf den Zahnfleisch gehen, davon gehe ich aus. Wir müssen abwarten, wer da zurückkommt in die Mannschaft. Das ist ein brutal starker Gegner. Und ich bin sehr gespannt. Aber ich sehe auch keinen Grund, warum der VfB Oldenburg einfach jetzt aufhören sollte zu gewinnen.
Nein, es liegen ja auch immerhin drei Tage dazwischen. Aber auch natürlich haben wir da Dario gestern nochmal drauf angesprochen. Die Tonspur habe ich jetzt nicht dabei gehabt. Aber er sagt schon, wir müssen ehrlich sein, das wird kompliziert. Die Jungs sind platt. Auch vom Kopf her macht so ein Spiel mit etwas. Aber ja, was du sagst, natürlich wird der VfB da eine gute Mannschaft auf den Platz stellen. Nick Otto, kleine Chance, Rückkehr. Marc Schröder, kleine Chance, Rückkehr, aber ob das dann eher erstmal auf der Bank ist, hat er noch offen gelassen.
Und die Frage ist jetzt ja mal fernab von der aktuellen Belastung der Spieler, die jetzt dauernd spielen müssen, aber mit Blick auf die Innenverteidigung, Nico May wird ja dann wieder dabei sein. Also warum soll ich denn diese Ersatz...
Das behauptest du.
Du gehst von aus. Dadurch, dass er jetzt sogar wieder gespielt hat, die letzten Sekunden, gehe ich davon aus. Meine Vermutung, wenn dem so sein sollte, darauf will ich ja hinaus, warum sollte man diese Ersatzinnenverteilung jetzt eigentlich wieder auseinanderreißen? Also es funktioniert auch mit Pepschi und Mai. Verdient hätten sie sich, dass sie weiterspielen dürfen.
Ich glaube, ich habe auch eher herausgehört, dass das wenn dann zwei Kandidaten halt für die Reservebank als Breite im Kader sein werden. Henning, schön, dass das geklappt hat mit unserer kleinen Podcast-Pokalparty hier. Es war, glaube ich, wirklich ein schöner Abend gestern im Marschwegstadion. Das wird jeder, der diese Folge hören wird, nur bestätigen können. Wir hören uns dann schon Anfang nächster Woche wieder, dann am regulären Dienstag und wir beide sprechen dann über das Auswärtsspiel am Buniamshof, wie man ja so schön sagt, bei Phoenix Lübeck.
Das ist so und ich mache mir auch keine großen Sorgen vor dem Lübeck-Spiel. Schon Gary Lineker wusste ja, Fußball ist ein einfaches Spiel, 22 Männer rennen 90 Minuten den Ball hinterher und am Ende gewinnt immer der große VfB Oldenburg.
Henning, wenn du jetzt nicht schon für mich das ganze Geld da reingeworfen hättest, dann würde ich jetzt sagen, dann musst du nochmal zahlen. Schön war's, wir hören uns nächste Woche. Bis dann, ciao.
Alles auf Sie, tschüss.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.